Die erste Frage stellt Alexander Hübner, Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich wollte noch zur Industrieversicherung nachhaken an zwei Punkten. Das eine ist denn, was mich interessieren würde, ist denn diese Flutkatastrophe da Rheinland-Eifel. Ist das für Sie auch ein größeres Thema in der Industrieversicherung? Man ist ja zumindest teilweise auch industrialisiertes Gebiet. Gibt es da irgendwie besondere höhere Einzelschäden oder so? In welcher Größenordnung? Und das zweite, Chemiepark Leverkusen. Bisher haben uns alle gesagt, das ist alles irgendwie noch viel zu früh, aber vielleicht können Sie uns sagen, ist das grundsätzlich für Sie ein Schaden, der sich irgendwie niederschlagen wird? Vielleicht können Sie uns da ein bisschen Aufhellung geben. Danke.
Also erstens Ihre Vermutung, dass Bernd die Industrieversicherung im Bruttoschaden kräftig betrifft, ist zutreffend. Wir reden hier zwischen, ich gucke mal meine Kollegen an, zwischen 200 und 300 Millionen Euro, die wir aus dem Industrieversicherungsbereich eben erwarten, aber nicht im Netto, sondern im Bruttoschaden. Ja? Also netto haben wir natürlich entsprechende Rückversicherungsdeckung dort im Schied. Und das sind teilweise wirklich tragische Schicksale. Ne? Wenn Sie so eine Maschinenbaufabrik haben, ne, und die Flut da durchgerauscht ist und Sie für 70 Millionen Ware zur Auslieferung da stehen hatten, also solche Schäden haben wir hier auf dem Tisch oder einen, das ist den Großschaden, über den ich gerade berichte, den ich berichte, dann ist das auch, und die ganze Firma um die Arbeitsplätze kämpft, dann ist das auch eine Sache, die ja, die uns eben beschäftigt. Ne? Das ist auch ein Mitgliedsunternehmen von uns, was da mit betroffen ist. Und also erstens Industrie, ja, groß betroffen, Schäden sind hoch, Betriebsunterbrechungen in der Folge, entsprechend ist das, was wir sehen. So, zweitens, Chempark, Currenta, natürlich, es wäre auch irgendwie verwunderlich, wenn wir nicht daran beteiligt werden. Das wird ein zweistelliger Millionenbetrag bei uns im Schaden, mittlerer zweistelliger Millionenbetrag im Schadenumfang ausmachen im Konzern.
Herr Hübner, Ihre Frage.
Okay, danke. Ja, vielen Dank.
Das ist, danke.
Die nächste Frage stellt Jonas Tauber, Versicherungsmonitor. Bitte schön.
Ja, guten Morgen auch von mir. Nochmal ganz kurz zu der Flutkatastrophe. Da war es ja so, dass Hannover Rück gesagt hat, 200 bis 250 Millionen Belastung netto. Und Sie sagen jetzt 300 Belastung bzw. 150 bleiben da bei Ihnen hängen. Können Sie das nochmal
auflösen? Ja. Genau, vielleicht gehen wir nochmal, Carsten, Andreas, eine Seite vorher. Und zwar, da sehen Sie das. Also die Bruttoschäden, ja, also das, was wir auszahlen in Hannover Rück und in der Erstversicherung, sind über 600 Millionen netto. Mhm. Also nach dem Rückversicherungsabzug, der sowohl in der Hannover Rück als auch in der Talanx, also in der Primary-Gruppe, in der Erstversicherungsgruppe stattfindet, liegen wir nur über 300. Und die Zahl, die Sie von der Hannover Rückkollegen gehört haben, die 200 bis 250, bezieht sich auf deren Netto. Und davon sind ja nur, weil wir 50% Anteil an der Hannover Rück haben, es geht nur die Hälfte in unser Netto. Also von unserem 300 Millionen sind 200 bis 250 halbe, ja, also oder anders formuliert, 100 bis 125 Millionen stammen davon aus der Hannover Rück. Hilft das hin? Ja, so der, und der Steuereffekt ist dann natürlich noch zu berücksichtigen. Wenn Sie dann also die Minderheiten abziehen und den Steuereffekt abziehen, dann sind Sie bei den 150 Nachsteuer Ergebnisbelastung bei uns.
Das heißt so ungefähr 175 Erstversicherungen bei den Netto. Ungefähr.
Ja, 175 bis 200, je nachdem, wenn wir die Spannen analog nehmen. Mhm. Ja.
Und dann hatten Sie gerade auf die Frage von Herrn Hübner einen Schaden gesagt, 70 Millionen in der Industrieversicherung. Das war mir ein bisschen zu schnell. Können Sie das nochmal sagen?
Nein, Herr Hübner hat ja gefragt, Flutschäden, Flutschäden im in Zusammenhang mit Bernd. Und ja, und wir haben, aber das ist jetzt, ehrlicherweise ist die Schadensumme bei dem Kunden leider nicht 70 Millionen, weil es auch Sublimite gibt, ja, also. Aber das ist einfach im Sinne von aus den Berichten mit den Schadenregulierern. Wir haben in Betrieb, in den Unternehmen deutliche Schäden in der Region Und wir haben in der Industrieversicherung insgesamt, ja, haben wir aber, und das ist jetzt wieder die erste Spalte, also die Bruttoschadensspalte zwischen 200 und 300 Millionen Bruttoschäden bei der Industrieversicherung, die sich auf das Flutereignis bezieht. Und darunter sind auch Großschäden, ja, die sich eben bemerkbar machen, wie bei diesem einen Unternehmen, und die natürlich davon abhängen, was versichert ist. Hilft das Ihnen jetzt weiter, Herr Tauber, oder habe ich das nicht ausreichend beantwortet?
Nee, hilft man sich weiter. Ich hatte das Gefühl, Sie hatten da noch so ein bisschen mehr was zu diesem Schaden gesagt, den einen, den Sie da
ja, wir nennen ja nie die Namen von Kunden, aber das ist in dem Fall, ich mache es mal abstrakt, das ist ein mittelständischer Maschinenbauer, wo wirklich die Flut die auslieferungsfertige Ware von Maschinen so beschädigt hat, ja, dass da wird zwar gerade geguckt, ob man noch was retten kann, aber sieht nicht so richtig gut aus.
Ja, vielen Dank. Dann hätte ich noch kurz eine Frage. Vielleicht haben Sie allgemein noch zu Großschäden in der Industrieversicherung insgesamt. Gibt es da noch irgendwas, was man highlighten könnte im ersten Halbjahr?
Ja, das erste Halbjahr generell, gehen wir mal auf die Großschadenliste, wenn man da mal ganz kurz rausgeht. Der größte Event war dieser Texas Winterstorm, den wir eben im ersten Halbjahr hatten. Ich glaube auch industrieweit. Sie sehen hier im Gesamtkonzern sind das 185 Millionen, wenn ich die Zahlen von hier richtig lese, die uns da treffen. Im Bruttobereich, einfach um Ihnen mal ein Gefühl zu geben, sind das über 400 Millionen. Also das ist ja hier die Netto-Summe. Und da hat es enorm viel Schadennachmeldung noch gegeben, eben im zweiten Quartal.
Okay, vielen Dank.
Danke, Herr Taube.
Danke.
Nächste Frage stellt David Walker, Insurance IAM. Bitte schön.
Vielen Dank. Herr Wicke, darf ich meine Frage auf Englisch stellen, bitte? Denn Deutsch ist nicht meine Muttersprache.
Man hört es zwar kaum, aber machen Sie es auf Englisch.
Okay. Thank you. My question is, in the past, European catastrophe reinsurance was priced very günstig because of the benign environment, and it was a diversifier. Does Bernd and the floods, does that change that dynamic in the industry in the short term and also in the longer term? Does the reinsurance for European cat become a lot more expensive?
We currently see a positive price momentum in reinsurance net cat in Europe, first of all, and I think this is simply related to the climate change. So we will have to live with more hail, more floodings, and so on going forward. And we also observed that during the last 2 years, if I recall correctly. But maybe we could follow up on that with the colleagues of Hannover Re, so that the answer is sound.
Okay, thank you very much. Thank you.
Andreas will come back to you and after he has double checked that with Hannover Re. For this year, I'm pretty sure for the last year when there was a turning point in pricing, I'm not so sure.
Okay, and Mr. Vicker, longer term, the pricing is not so advantageous because of climate change also.
I expect further price increases to come, to be crystal clear. And they will be derived from two factors. First, climate change. Second, that the insured sums are rising too. And third, I have a third one, we will see a certain inflation impact also which needed to, where there's a necessity to reflect that in pricing too.
Okay, thank you very much.
You're welcome.
Thank you. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Christian Schnell, Handelsblatt. Bitte schön.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Ich hätte zwei Fragen, Herr Wicke. Zum einen die Waldbrände in Südeuropa, momentan Griechenland, die Türkei. Können Sie da schon abschätzen, ob da eventuell, sagen wir, größere Schäden auf die Talangs zukommen? Zum anderen startet ja demnächst wieder die Hurricane-Saison, beziehungsweise sie ist ja in dem Jahr schon sehr früh losgegangen. Können Sie da irgendwie schon Prognosen abgeben, was Sie da in diesem Jahr erwarten könnten? Dankeschön.
Ja, danke für Ihre Fragen. In der Vorbereitung dieser Sitzung habe ich natürlich auch gefragt, also bei der Hannover das Thema ist ja immer, der Rückversicherer kriegt ja nachgelagert die Schadenmeldung der Erstversicherer. Wir werden mit Sicherheit angeliefert. Und wir werden mit Sicherheit bei den Waldbränden hier in Europa Teile der Schäden zu tragen haben. Also das ist unsere Erwartung. Wie hoch das ist, wäre jetzt einfach nur guessing, also da kann ich Ihnen nichts Vernünftiges zum jetzigen Zeitpunkt eben anbieten, weil einfach die Schadenanzeigen der Erstversicherer an die Rückversicherung noch fehlen. Ja, und ehrlich gesagt ja nicht nur Europa, sondern wir haben ja in Nordamerika auch Waldbrände, ja, die wüten. Das zu der ersten Frage und die zweite war bezogen auf
die Hurricane-Saison.
Die Hurricane-Saison. Ja, nee, das ist wirklich zu früh. Da bringen Sie mich schnell wirklich in Schwierigkeiten, weil wenn man so die Jahre zurückzieht, dann war es meistens der September, der teuer wurde. Ja. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich Ihnen dazu aktuell sagen kann. Ja.
Ja. Okay, Dankeschön.
Danke auch. Dann die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage stellt Monika Lier, VW Heute. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich hätte ganz gerne gewusst, wie groß der Preiseffekt tatsächlich gewesen ist. Wie viel Prozent hat er so ausgemacht vom Prämienwachstum? Und ich hätte gern gewusst, ob die Preiserhöhungen in Industrie jetzt durch sind oder ob Sie eigentlich damit rechnen, dass Sie da noch ein bisschen an der Schraube drehen müssen.
Hm. Also die in Prozent den Rate Change klar zu machen, das ist sehr, sehr schwierig, weil Sie müssten das im Kern immer auf die verdiente Prämie beziehen. Und jetzt in der Rückversicherung haben Sie ja zum 1.1., 1.4. und jetzt 1.7. Erneuerungen. Und ehrlicherweise waren die Rate Changes da auch unterschiedlich. Also es war aber im einstelligen Prozentbereich, kann man sagen, sind die Rate Changes verlaufen. In der Industrieversicherung haben wir Rate Changes, da würde ich die Segmentierung jetzt nicht an den Quartalen festmachen, sondern an Großunternehmen, mittleren Unternehmen und kleineren Unternehmen. Bei den kleineren Unternehmen haben wir relativ wenig Preisanpassung bis jetzt gesehen, erwarten aber, dass dort Preisanpassung insbesondere in der Feuersparte notwendig ist. Das Gleiche gilt auch für das mittelgroße Segment von Unternehmen in Europa, bezieht sich das jetzt hier. Bei den Großunternehmen haben wir bereits sehr, sehr große Preisanpassungen gesehen. Da ist das Momentum, dass das Ausmaß der Preisanpassung rückläufig ist. Konkreter als das kann ich schwierig werden, weil man muss dann wirklich Line für Line nach Risikokategorien vorgehen, weil man sonst Äpfel mit Birnen vergleichen würde.
Gut, dann fragen wir mal, bin ich noch zu hören?
Ja, Frau Lier.
Dann fragen wir mal direkt nach Cyber. Cyber dürfte wahrscheinlich ja die Policenart sein, die die größte Preisanpassung hat, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Also bei Cyber brauchen wir, also da reden wir nicht über einstellige Prozentgrößen, sondern über hohe zweistellige und je nachdem, wann jemand eingekauft hat, auch teilweise sind auch sogar Verdopplungen von Prämien notwendig, je nachdem auch, was für ein Schutzprofil in Bezug auf Cybersecurity eine Firma eben vorweist. Nur das Cybervolumen von den Gesamtprämien ist ja klein. Also insofern, wenn Sie nach einem Gesamtrate-Change fragen, ist der Cyber-Anteil da noch nicht so groß, auch wenn er stark wächst. Aber Sie haben völlig recht, in Cyber reichen die Preise derzeit nicht aus für das Schadenaufkommen. Und insofern ist es notwendig, hier anzupassen. Was sind die Haupttreiber, um einfach ein bisschen Futter dabei zu geben? Wir stellen fest, dass bei den Schadenbildern, die wir sehen, häufig drei Faktoren absolut entscheidend sind für die Schadenbetroffenheit. Und das sind eigentlich Basics, über die ich jetzt rede. Das ist eine Double Authentification. Beim Zugang zum Firmennetz ist das sauber vorhanden nicht. Zweiter Faktor sind die sind Netzwerke gekoppelt in der Firma, also sind die zentralisiert, dass man nur ein Netzwerk hat, oder hat man gekoppelte Netzwerke, das spricht, wenn eins angegriffen wird, dass dann die anderen noch nicht sofort betroffen sind. Und das Dritte, was wir hier beobachten, das sind wirklich die Vergabe von Admin-Rechnen in den Firmen, wie die gehandhabt werden als Schadentreiber. Also um das mal zu sagen, es liegt hier an dem hohen Schadenaufwand, den wir in der Cyberversicherung haben, branchenweit, liegt sehr viel auch daran, dass es noch eine unzureichende Cyberabwehr in vielen Unternehmen gibt.
Aber Sie machen doch da mit allen immer diese Audits. Theoretisch müssten Sie doch dann, wenn Sie versichert haben, doch auch durch sein mit solchen Basics.
Wir machen Audits beim Underwriting, ja. Wir waren aber vielleicht branchenweit auch großzügiger in der Vergangenheit mit kleinen Zuschlägen noch zu versichern. Wenn bei diesen drei Faktoren einer noch nicht vollständig oder hinreichend umgesetzt war. Diese Großzügigkeit muss man jetzt entweder in Preisanstiege übersetzen oder eben in Ausschlüsse. Nur damit ist dann möglicherweise auch nicht geholfen. Vielleicht aber noch ein zweiter Punkt, weil Sie ja da kritisch nachfragen. Was man auch eben sehen muss, dass die Intensität der Cyberangriffe sich in der Pandemie deutlich erhöht hat. Also die Pandemie, also ich sag mal so, Schadenfrequenzen sind ja allgemein eher zurückgegangen. Im Cyberbereich sind die Schadenfrequenzen deutlich nach oben gegangen während der Pandemie.
Holly, Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, super, danke.
Danke Ihnen.
Die nächste Frage stellt Steffen Weyer, dpa AFG. Bitte schön.
Guten Morgen. Ja, von mir nochmal was zum Thema Bernd und Elementarschäden. Wie hat sich denn bei Ihnen jetzt schon eine möglicherweise erhöhte Nachfrage nach Elementarschadenschutz gezeigt? Haben Sie da schon irgendwelche Zahlen, dass es anzieht jetzt möglicherweise, nachdem man die Schäden in ja vor allem im Westen Deutschlands gesehen hat? Und dazu dann gibt es ja die Debatte um eine mögliche Pflichtversicherung oder zumindest eine standardmäßige Einbeziehung der Elementarschadenversicherung in die Wohngebäudeversicherung, dass man das also aktiv abwählen muss. Da hat sich auch Herr Wenning gestern nochmal zu geäußert bei der Munich Re. Wie stehen Sie dazu? Was können Sie sich vorstellen? Was fänden Sie gut? Wo sollte die Entwicklung dahin gehen?
Also erstens, wir haben eine erhöhte Nachfrage nach Elementarversicherung, also ganz klar. Zweitens, Pflichtversicherung, da muss man ja mal sagen, was ist denn damit gemeint? Das ist ja immer so im Sinne, man ist verpflichtet, sich zu versichern und muss dann den Preis zahlen, der risikogerecht ist. Oder ist es der Versuch der Sozialisierung derjenigen, die, ich sage jetzt mal, am Flussufer die Aussicht genießen, dass sie mit eine geringere als risikogerechte Prämie zahlen müssen für den schönen Ausblick, den sie genießen, und diejenigen mit einem schlechteren Ausblick dafür bezahlen lassen. Also das ist so ein bisschen die Frage, was ist jetzt eigentlich damit gemeint? Mhm. Dieser Vorschlag, der eingebracht wird, der gesagt wird, eine Wohngebäudeversicherung sollte grundsätzlich elementar umfassen, und man müsste explizit es ausschließen, wenn man macht, das würde zumindest Klarheit in der Beratungssituation schaffen. Also da würde ich jetzt nicht komplett ablehnend gegenüberstehen, wenn man so etwas eben einführen würde, weil man darf auch nicht, sich nichts vormachen in bestimmten, in der besagten Aussichtslage am Fluss. Ja, kann es eben auch sein, dass das ziemlich teuer ist, eine Elementarversicherung. Oder jetzt nehmen wir mal die Innenstadt von Passau. In der Innenstadt von Passau werden Sie gegen Flutschäden keinen finden, der das versichert. Ja? Mhm. Weil wenn Sie jetzt im Hausrat mit Elementar beispielsweise machen würden, also jetzt nicht Wohngebäude, sondern Hausrat mit Elementar, und Sie wollen eine neue Möbelausstattung, dann müssen Sie die Sachen ja nur in den Keller räumen und abwarten, bis wieder ein Hochwasser ist, um den Schaden ersetzt zu bekommen. bekommen. Das ist ja relativ klar. Nächster Punkt, was meines Erachtens wirklich wichtig ist, ist, dass wir auch, also jetzt Jan Wicke persönliche Meinung, nicht Unternehmensmeinung, dass wir aus solchen Flutkatastrophen auch politisch die richtigen Konsequenzen ziehen. Also A, wo ist Hochwasserschutz unabdingbar und B, und das sage ich jetzt mal wirklich in aller Deutlichkeit, wo sollte man besser nicht Menschen ansiedeln? Ja, weil vorhersehbar ist, ja, dass bei wiederkehrenden Flutereignissen eben eine so hohe Gefahrenlage besteht. Ja, ja, und da gehört beides zusammen. Ja, das erfordert natürlich auch politischen Mut, den Menschen, die zum Beispiel an einem Ort sehr lange gelebt haben, der gefährdet ist, dann auch zu sagen, hier geht es nicht mehr, wir müssen umsiedeln.
Ja. Erwarten Sie das jetzt in den schwer betroffenen Gebieten, dass da jetzt sowas passiert? Weil es gibt jetzt schon wieder Aufbauhilfe, wenn man die Straße wieder da baut, wo sie bisher war und dann im Zweifel auch die Häuser wieder aufbaut. Gerade bei der Schadenregulierung kommt ja, gehe ich doch mal davon aus, dass das auch daran festgemacht wird, wie groß der Schaden eigentlich ist und was man jetzt wieder aufbaut. Ob man jetzt das Haus wieder herrichtet oder ob man sagt, nee, den Rest brechen wir jetzt ab.
Ja, also offen gestanden, das ist natürlich eine politische Debatte, aber vielleicht einfach ein paar Fakten von den Schadenregulierern. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ich alle zwei Tage telefoniere ich mit denen mal, weil ich auch wissen möchte, was da los ist. Und ich ja ehrlicherweise selber auch aus dem Rheinland komme und mich das dann schon auch persönlich berührt, was da passiert ist. Jetzt die erste Faktennachricht ist, ja, es gibt Zonen, die waren schon immer gefährdet. Ja, Zürst-Zonen, die Versicherungsverband hat ja Zürst-Zonen, wo man eben wirklich das Fragezeichen machen muss, ist es gut, dass dort Menschen leben. Aber wir haben hier ein Schadenbild, wo auch sehr viele Zonen betroffen waren, die eigentlich in unserer Risikoeinschätzung der Versicherungswirtschaft bisher nicht so exponiert waren. Also das muss man ganz deutlich sagen. Und es findet auch schon in den Fachgremien eine Diskussion über die die Zonierungseinteilung eben aktuell statt, inwieweit die überarbeitet werden muss, infolge der Erkenntnisse, die wir aus diesem Ereignis haben. Also auch wir in der Versicherungswirtschaft werden das aufarbeiten müssen, ja, und gucken müssen, wo auf Basis neuerer Erkenntnis ist die Gefährdung neu zu beurteilen. Also das ist ehrlicherweise auch ein Ergebnis von Bernd, was eigentlich jetzt schon feststeht.
Wenn Sie jetzt noch eine Nachfrage dazu. Wenn Sie jetzt einen Schaden regulieren von einem schwer beschädigten Gebäude, das möglicherweise ja in so einem Gebiet liegt, wo Sie sagen, ja, ist jetzt doch gefährdet, versichern Sie diese Gebäude weiter? Also wenn die jetzt wieder aufgebaut werden? Oder war es das dann mit dem Versicherungsschutz für den Kunden an der Stelle?
Ehrlich gesagt, das Erste, was gerade ansteht, ist, den Menschen zu helfen. Und ehrlich gesagt, denen auch zu helfen im Schadenmanagement. Also teilweise auch Illusionen zu zerstören, um das mal ganz offen zu sagen, wenn die Hausbesitzer glauben, ihr Haus wäre noch zu retten, aber der Tragwerksingenieur sagt, nee, das Fundament ist beschädigt, hier darf keiner drin wohnen. Also dann den zu unterstützen in der Überbringung der Warte. Das ist das, was gerade noch im Vordergrund steht. Okay. Bei Phase 2 der Zukunftsbewertung, da kümmern wir uns dann danach drum.
Okay, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Meier. Ich sehe im Moment keine weiteren Fragen.
Es liegen keine weiteren Fragen vor.
Dann schlage ich vor, dass wir noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung geben?
Gerne mache ich das. Also Schwerpunkt des heutigen Termins war ja unser Halbjahresergebnis und wir sind wirklich stolz auf unser Wachstum, was wir zeigen konnten mit über 9% und das Vertrauen, was uns Kunden auch entgegenbringen, dass wie sich das eben niederschlägt in unseren Zahlen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis von 546 Millionen Euro. Wir können unseren Ausblick trotz der verheerenden Flutkatastrophe auf 900 bis 950 Millionen anheben. Und ehrlich gesagt auch die Prognose für 2022, dass wir zuversichtlich sind, dann ein Ergebnis oberhalb einer Milliarde zu haben, die steht unverändert. Das wäre jetzt mal in kurzen Worten meine Zusammenfassung.
Vielen Dank, Jan. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Beteiligung. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Mittwoch. Wenn Sie noch Fragen haben, kommen Sie gerne durch. Wir sind für Sie da. Bis dann. Tschüss.